Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Herzlich willkommen bei einer binnenrechten Audioanalyse, in der Lagerbefindlichkeiten gewählt, strategische Ansichten nochmal strategisch bewertet werden. Kurz eine halbe Stunde, gute halbe Stunde Nabelschau, die jetzt folgen wird. Falls euch das nicht interessiert, einfach wegschalten. Worum geht es? Es geht um eine Reaktion auf eine Reaktion, eine Meta-Analyse zur Analyse. Ich habe mir gerade angehört den sehr hörenswerten Podcast der Lagebesprechung Lagebesprechung was anderes, 1% von rechts gelesen ist von Jung Europa, aber die Akteure sind sich da meistens ähnlich. Volker Zierke, bekannt als Autor, Benedikt Kaiser, bekannt als Theoretiker, Philipp Stein, bekannt als Verleger und auch ein, ja, alle drei natürlich sehr wichtige Bestandteile des neurechten Lagers in verschiedener Hinsicht. Es wurde gesprochen und Fazit gezogen über die Entwicklung der Rechten in 5 Jahren. Es waren sehr viele interessante Punkte, auch sehr hörenswert, sich das anzusprechen. Vor allem auch sehr viele Aspekte, die Kaiser einbringt, sind sehr gut. Überhaupt, finde ich, macht er eine sehr, sehr gute Figur. Also ein konzilianter Mann der Mitte, der auch die beiden, wenn sie vielleicht mal in eine oder andere Richtung gehen, ein bisschen einbremst. Aber man merkt eben auch, dass er ein sehr gutes analytisches Framework hat im Hintergrund. Und meiner Meinung nach, in den meisten Punkten trifft er das Richtige. Auch die Ungleichzeitigkeit der AfD-Entwicklung wird perfekt von ihm skizziert. Man merkt, man kennt sich in der AfD auch wirklich sehr gut aus. Es kommt allerdings auch immer wieder auf die IB, die Sprache. Und da gibt es ein paar Dinge, die natürlich mich als ein Akteur der IB, der sie mitgeprägt hat, auch in Deutschland, ansprechen müssen, auf die ich reagieren möchte. Nicht muss, aber möchte, ganz einfach, weil natürlich auch eine Art bewegungsinterne Geschichtsschreibung stattfindet. Das Narrativ, wer ist die IB, was war die IB, was macht die IB, wie lebt die IB weiter, was sind Erfolge, was sind Fehler, das sind Debatten, um die es eine Deutungshoheit gibt und bei denen ich, glaube ich, auch ein Wörtchen mitzureden habe, weil ich das Ganze doch sehr stark aus interner Sicht erlebt habe. Ich möchte mich also auf die Aspekte fokussieren in dieser Lagebesprechung, sag ich schon wieder, in diesem von rechts gelesen Podcast. Lagebesprechung ist einfach ein geiler Name, man muss es mal hier festhalten, in denen es um die IB ging. Vielleicht werde ich, wir überlegen ja auch so ein kleines Podcast-Projekt zu starten, Philipp Römer, Heimatkurier, meine Wenigkeit, auch mit ihm noch darüber sprechen, könnte ein erstes Startthema sein, wenn es denn nicht so selbstbezüglich ist. Die IB wird klar erkannt und auch zu Recht eingeordnet von Kaisers ersten Versuch, neue rechte Inhalte zu popularisieren, auf die Straße zu bringen. Das war es auch in Schillroder. Ich habe mich sehr gefreut, hier wieder ungebeten die konservativ-subversive Aktion in Erinnerung gerufen bekommen zu haben, was von Schillroder auch im Ansetzen versucht wurde, wurde dann aufgegriffen von der IB. Mit einem großen Erfolg, man konnte sich als aktionistische Avantgarde für die Massenbewegung Pegida und für die Theoriebildung rund um Schnellroder, später Jung Europa, die Bürgerbewegung 1% aufstellen. Man konnte stark hineinwirken in den Bereich der Gegenöffentlichkeit, damals beginnend PR News, aber auch andere rechte Blogs, die da erst groß wurden. Vorher gab es noch Alter Media, wer kennt diesen Namen überhaupt noch aus dem rechten Lager, nur die alten Hasen. Und auch gegenkulturell konnte die IB Querverbindungen aufbauen und zum ersten Mal eine explizit neurechte aktivistische Erlebniswelt schaffen. Auch mit Musik und Mode, subkultureigene Begriffen, die natürlich wie jede Form von Mode und Subkultur ein paar Jahre später eher nur noch peinlich sind. Aber das war ein entscheidender Schritt, der auch in diesem Podcast nicht richtig durchkam, den ich noch sehr stark machen werde hier. Denn Erfolge sind eben mehr, und da muss ich Kaiser ein bisschen kritisieren, als nur bleibende Hausprojekte. Klar, bleibende Hausinfrastrukturprojekte, auf die man zurückfallen kann, in die man sich zurückziehen kann, aus denen später auch wieder was hervorgehen kann, sind wichtig. Und ich bin auch sehr froh und stolz, dass hier aus der IB einiges hervorgegangen ist. Aber, also aus der IB in ihrer ersten Phase, es gibt auch ganz entscheidende andere Erfolge, nämlich Erfolge im Stil, in der Weltanschauung, der Bildsprache, der Typologie, und hier hat durch die IB ein ähnlicher Quantensprung stattgefunden im Bereich der Bewegung wie durch die AfD. Dass man im Bereich der Bewegung weniger dauerhafte Strukturen da sind, insbesondere aufgrund der ständigen Repressionsschläge, die wie so eine giftige Monsunwelle uns regelmäßig überschwemmen, insbesondere auf der von Kaiser auch perfekt dargestellten Lebensabschnittsabhängigkeit dieser Arbeit und auch der schlechten strukturellen Unterstützung im rechten Lager, dass da fast jede Bewegung auch ein bisschen ein Generationenprojekt ist, das ist auch klar und selbstverständlich, wenngleich man natürlich versuchen muss, Strukturen, Erfahrungsschätze, das Gedächtnis hier, das Gedächtnis der Bewegung, wie Kaiser auch sehr schön sagt, sehr viele schöne Formulierungen von ihm, nochmal an der Stelle klar gesagt, das muss natürlich weitergetragen werden. Es kann nicht jede Generation dazu genötigt werden, immer wieder dieselben Fehler zu machen. Und hier war die IB ein entscheidender Schnitt und Schritt, der die ständig wiederholten Fehler im altrechten aktionistischen Lager zuvor Generation für Generation unterbrochen hat und einen neuen Ansatz, einen neuen Aufbruch, einen anderen gegründet hat, sich dabei sehr stark inspirierend, und hier wissen Kaiser und Stein Bescheid, wovon ich spreche, auch ihre Blicke gingen ja dorthin, aus dem Nichtdeutschen und daher nicht von diesem Syndrom in beiderlei Hinsicht befallenen Ausland, nämlich Italien und Frankreich, da hat man sich inspiriert und nicht zuletzt ist Dominik Veneers für eine positive Kritik, auch Texte von Qum Phi, aber ich will es nicht verhehlen, auch der Stil anderer nationalistischer Bewegungen eine große Inspirationsquelle gewesen. Allerdings, und das unterscheidet dann auch die IB, glaube ich, ein bisschen von dem Milieu, das da damals zeitgleich in Jungeuropa entstanden ist, ging es der IB auch darum, eine spezifisch deutsche Ausprägung davon zu machen und auch, und ich glaube, das war auch so ein erster Punkt, wo sich die Geister ein bisschen geschieden dann haben, diese Traditionspflege des spanischen und italienischen Faschismus, das war dann eben auch eher ein Bereich der Theoriebildung, der Gegenkultur und das war auch etwas, das sehe ich auch heute noch so, das beschränkt ist auf diese Kulturen, Länder und Gruppen, wo das Ganze auch wirklich der Fall ist und war. Also ich bleibe dabei, das halte ich für sehr wichtig. Also der Versuch, den Faschismus als eine Art Trotzkismus von rechts aufzubauen und als einen Ersatzmythos, einen mobilisierten Ersatzmythos quasi dort hineinzusetzen, wo der NS war, kann man sich vorstellen, wie in diesem Indiana Jones Film, wo er diesen goldenen Stein wegnimmt und dann einen anderen Stein hinlegt, damit quasi hier die Falle nicht zuschnappt. Das halte ich für falsch. Will ich aber jetzt keinem unterstellen. Auch hier gab es natürlich auch verschiedene Phasen, aber meiner Meinung nach ist das ein bisschen eine Gemeinsamkeit, die das IB-Milieu und das junge Europa-Milieu hatten, nämlich das Inspirieren vom Ausland. Dann aber auch ein Unterschied und natürlich auch dann die vielleicht ein bisschen andere Bewertung der sozialen Frage von dann noch Bewegungen, die direkt auf das hinarbeiten, ein bisschen Casabound, noch viel mehr natürlich französische Hausbesetzungsbewegungen, nationalrevolutionäre Bewegungen. Da gab es immer wieder leichte taktische, strategische und weltanschauliche Unterschiede. Im Großen und Ganzen aber eine Übereinstimmung sowohl in der Lagebeurteilung, in den Schwächen, die die AfD hat, als auch im Rückblick in der Analyse dieses unglaublichen neuen patriotischen Aufbruchs, der sich in allen Bereichen des rechten Lagers Bahn gebrochen hat. Hier für alle neuen Dazustoßenden, ich teile das rechte Lager ein in Bewegung, die wiederum in Avantgarde und Massenbewegung, in Partei, in Gegenkultur, in Theoriebildung und die Gegenöffentlichkeit. Vergesse ich vielleicht meine eigene Kategorisierung noch während des Autofahrens. Na, das ist sehr wichtig, ein gutes Werkzeug, da kann man mal alles einteilen und kann genau schauen, wo krankt es, wo brauchen wir mehr Leute, wo brauchen wir mehr Ressourcen, wie wirkt sich welche Leitstrategie auf diese unterschiedlichen Bereiche aus, das habe ich in meinem Buch ausklamüsert. Und das altrechte Lager hatte in der Bereich der Partei, die NPD, es hatte im Bereich der Gegenöffentlichkeit alter Medien, es hatte im Bereich der Theoriebildung das Thule-Seminar und noch einmal andere Seminare und Gruppierungen und die diversen Bildungswerke, die es dann gab. Es hat im Bereich der Gegenkultur aber eine gigantisch große Subkultur der altrechten Rockmusik, diverse andere Jugendsubkulturen, Skinhead-Subkultur etc., die da assimiliert wurden und appropriiert wurden. Das war extrem groß und ja, die anderen Bereiche waren nicht so stark vertreten mit der neuen patriotischen Bewegung. Der Kickstarter dafür war die Migrationswelle 2015, es begann aber schon vorher, 2011 und 12, auch aus einer Krise heraus der alten Rechten, des altrechten Lagers, in einer kritischen Stimmung von Leuten, die auch in diesem Lager sozialisiert wurden, die all diese Fehler überwinden wollten, die diesen Typus auch überwinden wollten, die letztlich erkannt haben, da war Österreich und Frankreich eine wichtige Schule. Es braucht eben auch rechtsaktionistische Kräfte, die mit dem Rechtspopulismus interagieren können, die mit einer Partei wie dem Rassemblement National und der FPÖ interagieren können, statt in totaler Opposition das die Demokraten abzulehnen, wie das zum Beispiel noch die Spreelichter macht und das gesamte System auf eine Art und Weise anzugreifen, die ich weltanschaulich nicht teile, bevor mir da lauter Linke noch unterstellen, das waren alles taktische Manöver. Also ich kritisiere das inhaltlich auch, die aber auch strategisch verkorkst ist. Das war die Genese des identitären Milieus und dieses entwickelte sich auch schon ab 2012 und natürlich war dann diese Migrationskrise ein echter Durchbruchseffekt, nicht nur für die IB, sondern zugleich für Pegida im Bereich der Bewegung, die Massenbewegung, der auch älteren Boomer. Die IB war die Avantgarde-Bewegung der jungen studentischen Aktionisten. Im Bereich der Partei, die Gründung der AfD unter dem glücklichen Stern der Eurokritik, denn ohne diesem Tarnthema, diesem Camouflage-Thema, diesem Proxy-Thema, wäre es gar nicht möglich gewesen, dass das System BRD eine Partei groß hätte werden lassen. Aber solche Leute wie Lucke waren, um es böse zu sagen, ein notwendiger Kokon, der in der Phase der Sammlung, der Bildung einer kritischen Masse, die too big to fail war oder zu groß, um sie auszumerzen, wie die Pro-Bewegungen, wie die Freiheit, wie auch die Republikaner. Und der Kokon wurde abgeworfen und der Schmetterling der Migrationskritik der deutschen Identitäts- und Bevölkerungs- und auch Geschichts- und Erinnerungspolitik, Höcke hat ja wichtige Dinge gesagt, der kam zum Vorschein, war unglaublich erfolgreich, auch im Bereich der Partei gab es einen Umbruch. Im Bereich der Theoriebildung allerdings gab es eine Verstärkung des Traditionsfadens. Hier hat ungebrochen, und das muss man immer wieder sagen, und das betone ich jedes Mal aufs Neue, ohne Götz Kubitschek weder eine IB in der Form, noch meiner Meinung nach auch wahrscheinlich ohne dem IFS und dem ganzen Milieu rundherum eine AfD, eine Kehre, Jung Europa und viele andere Projekte in der Form. Man kann jetzt generell, ich weiß, da gibt es immer wieder Kritiken und da gibt es immer Spannungen im rechten Lager, völlig klar. Aber was ich damit meine ist, wenn es nicht die authentisch neurechte Tradition, die Übertradierung von Wissensschätzen von Spengler, Heidegger, Nietzsche, der gesamten KR der Zwischenkriegszeit auf eine Art und Weise gegeben hätte, die aber nicht NS war und das Paradoxe und für uns heute Absurde ist ja, sich damals aus dem Götz Kubitschek und das Milieu nicht NPD und altrechten subkulturellen Strukturen anzuschließen, war durchaus eine sogar wirtschaftlich-ökonomisch negative Entscheidung. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber andere haben diesem Milieu auch sehr gut verdient. Aber hier wurde eine Haltung, eine Position bewahrt, wie im Film 451, ein geistiger Kern bewahrt, der dann sich entfalten konnte, unbeschädigt und tatsächlich im Bereich von Weltanschauung, Stil, aber auch Authentizität eine Aktionsbewegung und eine Partei befruchten konnte. Daher war es auch so entscheidend, ohne dieser frühen auch Unterstützung aus diesem Milieu wäre die IB nicht so groß und auch so metapolitisch platziert geworden, denn es war ja diese große Alchemie, diese metapolitische Alchemie, wie schafft man es, eine Aktionsbewegung aufzubauen mit Leuten, die auch aus diesem Milieu kommen, notwendig, weil es vorher nichts anderes gab, die aber nicht sofort wieder aufgesaugt wird von diesem großen, dekadealten Milieu. Und ihr merkt schon, warum ich mich wieder an dem altrechten Thema abarbeite, weil es einfach in der Genese der IB sehr wichtig war. Und das war nicht so wichtig, ist nach wie vor nicht so wichtig für Verlage, für Bereiche der Theoriebildung, weil die nicht so im Feuer stehen, weil die nicht zig Regionalgruppen betreuen müssen, wo ständig neue Leute kommen. Die müssen auch keinen politischen Typus bilden. Die haben also nicht diese großen sozialen Aufgaben. Die können es sich da auch leisten, viel freier zu sein in dem, was sie tun und machen. Wäre das für eine Bewegung und eine Partei auch essentiell ist. Man muss also hier, ich habe ja oft auch größeres Verständnis dafür, dass die Partei auch ein gewisses Profil schärfen muss. Nun, das war die große Entwicklung und um diesen Exkurs zu beenden, im Bereich der Theoriebildung gab es meiner Meinung nach einen Traditionsfaden und keinen neuen Aufbruch, aber es gab eine Popularisierung, Verbreiterung, Verstärkung der Strahlkraft und Auswirkung der Theoriebildung. Und es ist deshalb auch nicht überzogen, wenn die Presse halt von der großen Bedeutung und Wirkung Schneeroder spricht. Wenn es das nicht gegeben hätte, meiner Meinung nach in der Form auch schwierig gewesen mit der IB. Da können Leute anderer Meinung sein, das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube, die AfD wäre wahrscheinlich auch nicht in den entscheidenden Momenten immer wieder und immer stärker in das Profil einer neu rechten populistischen Partei hineingewachsen. Soweit die Genese der Identitären Bewegung, aber der gesamten neuen patriotischen Bewegung. Hier stimmen meiner Meinung nach Kaiser, Stein, bezüglich weiß ich es genau, und ich auch überein. Nun aber zur Analyse der IB und auch der Kritik dieses Aufbruchs. Zirke bringt immer wieder die Behauptung vor, dass es hier zu einer weltanschaulichen Verflachung gekommen wäre und keiner inhaltlichen Bildung und keiner Menschenbildung. Was genau Volker damit meint, das weiß ich nicht, aber das spricht er häufig an. Hier wird zu Recht eingewandt, auch von Kaiser und Stein, dass man, ja, wenn man in die Masse geht und wenn man eine Bewegung aufbaut, das notwendig eine gewisse Verflachung stattfinden muss. Der Reflexionsprozess muss abgebrochen werden, der in der Theoriebildung, in der Philosophie ewig weitergeht, denn sonst kann man eben eine Formel, eine Idee nicht runterbrechen auf dem Flugblatt. Und natürlich braucht man auch einen mobilisierenden Mythos, der den Leuten ihr Handeln, ihr Tun, die großen Opfer, die gebracht werden müssen, auch, ich glaube, Stein oder Kaiser hat das gesagt, ja, man kann für einen kleinen Schritt springt niemand ins Feuer, der den Leuten auch diese Triebkraft, den Thymus gibt, wirklich ihre innere Angst zu überwinden, einen Schnitt durch ihre Biografie zu machen. Hier beginnt aber meine Kritik und die richtet sich vor allem auf Zirke. Denn Zirke spricht Dinge an, die ich so ganz anders erlebt habe in der IB und die meiner Meinung nach auch vollkommen falsch sind. Betrachten wir die Geschichte des außerparlamentarischen rechten Aktivismus. Vor der IB war der weltanschaulich-stilistisch altrecht, es gab nur den NW. Und ja, der träumte ständig vom Erwachen des Volkes, vom Tage X, der Stunde Null. Da retten euch auch keine, ja, die Veteranen wissen, wie diese Rechtsrocklieder und Strophen dann weitergegangen sind. Ja, da war genau dieser Gedanke da. Und genau gegen diese falsche Strategie setzte man sich in der IB eben ab, indem man rezipierte die Regime-Change-Literatur, indem man die Metapolitik, die vorher auf einer abstrakten Ebene im Rechtskramschianismus da war, praktisch verständlich und begreifbar machte durch die Lektüre von Cinca, Popovic und vielen anderen. Und da wurde uns klar und war uns von Anfang an auch klar, die Reconquista ist ein langwieriger Prozess, ein Prozess der geistigen, kulturellen Rückeroberung. Genauso wurde sie auch permanent und immer wieder dargestellt und geschildert. Ja, es gab im rechten Milieu und gibt es immer noch halt Leute, die an die militante Zerrform der Strategie, den spontanen Volksaufstand glauben. Ich glaube nicht daran, ich glaubte nie daran und die IB glaubte auch nie daran. Man weiß mir was anderes nach. Dass von der schweigenden Mehrheit und ihrem notwendigen Erwachen gesprochen wurde, ist richtig und es ist auch richtig, inhaltlich richtig. Das Erwachen äußert sich aber nicht in einem magischen Moment, in dem dann alles zusammenbricht und ein neues Reich entsteht aus den Trümmern der alten Gesellschaft. Nein, das äußert sich eben in Wahlerfolgen rechtspopulistischer Parteien. Es äußert sich aber auch in der Veränderung der Sprache, in der Veränderung des Denkens. Und es äußert sich genau in diesem allgemeinen Wachstumsprozess und Erfolgen, die das im rechten Lager stattgefunden haben, die auch von Kaiser klar konstatiert werden. Es wäre aber noch mehr möglich und es ist immer mehr möglich. Und der Gedanke, der die IB vorantreibt und auch mich immer vorantrieb, war und ist der Maximierung des Möglichkeitspotenzials und der brachliegenden Ressourcen und der nicht umgesetzten Möglichkeiten, Aktionsmöglichkeiten, Kampagnen, metapolitische Verschiebungen, Vernetzungen. Schauen wir uns den Stolzmonat an. Der Stolzmonat war möglich und er lag unsichtbar, schemenhaft als Möglichkeit vor im Pride Month. Er hätte genauso gut nicht stattfinden können. Es hätte genauso gut der kurze Meme-Streck auf Twitter sein können. Aber weil die Stimmung da war, aber weil auch die entscheidenden Akteure da waren, die mit einer Mischung aus Wahnsinn, Witz und Anmaßung das in der Realität umgesetzt haben, konnte er Wirklichkeit werden. Natürlich hat damit kein Aufwachen der schweigenden Mehrheit stattgefunden, aber es war ein wichtiger metapolitischer Erfolg, ein wichtiger Schritt. Und der konnte auch nur erreicht werden, weil die kleine Kernmannschaft des Stolzmonats gigantische Ziele hatte, die, wie ich auch weiß, noch weit über das hinausgegangen wären, was möglich war. Aber wenn man das Unmögliche verlangt hat, konnte das Mögliche erreicht werden. Allerdings, stimmt, man darf dabei nichts Falsches versprechen. Man darf dabei die Leute nicht ausbrennen oder von einer Enttäuschung zur nächsten jagen. Hier aber, und das muss ich glasklar und scharf sagen, hat Zirk einfach nicht recht, wenn er unterstellt und behauptet, dass das getan wurde. Keiner in der IB, von allen Leuten, ich kenne, glaubte tatsächlich, dass es in ein, zwei Jahren eine Reconquista gäbe, das Land stürzen würde, dafür waren die Leute viel zu gebildet, dazu war die AfD viel zu schwach in den Wahlerfolgen. Worum es ging, war eine Masse zu organisieren, eine Masse zu vernetzen, um maximale Akte des friedlichen, zivilen Ungehorsams zu zeigen, um als Bewegung wiederzuwachsen, um größer zu werden, immer stärker zu werden, von Erfolg zu Erfolg. Und genau das war auch strategiegemäß in der AfD der Fall bis zum Jahr 2017 und 18. Und dann machte die Repression der AfD vor allem einen Strich durch die Rechnung. Diese wiederum wurde nicht ausgeblendet oder in der Hoffnung, weil man ja der Gute sei und Gesicht zeigen würde, für unmöglich erklärt. Der Gedanke war der, in einer Art Flucht nach vorne so groß, so bekannt und so beliebt zu werden, dass man auch bei einem Repressionsschlag, der eintreten kann, der, muss man auch klar sagen, verglichen mit der maximalen Repression gegen das altrechte Lager in einer sehr harmlosen Form eingetreten ist. Es gab keine U-Haft, es gab keine Verurteilungen, ja, dass man diesen Repressionsschlag dann überleben könnte, dass ein Generationenwechsel stattfindet, dass man auch vor allem durch die Strategie der Öffentlichkeit, der Bekanntheit, der parasozialen Beziehung mit doch einem großen kritischen Masse des eigenen Lagers, dass man dadurch auch genügend Mittel und Ressourcen, auch moralische Ressourcen gewinnt, um einen derartigen Repressionsschlag durchzustehen und dann stärker wiederzukommen. Das war die Strategie, das war der Plan. Hier war aber auch klar, dass es natürlich auch dazu kommen kann, dass das nicht gelingt. Und ich habe dazu bereits zwei Audioanalysen gemacht. Die findet ihr, wenn ihr raufscrollt in diesem Kanal, wenn ihr einfach im Suchfeld eingibt auf Telegram, IB oder was ist los mit der IB. Einfacher findet ihr es hier als Unterstützer von MS Live Plus in meinem Audioanalysen-Telegram-Kanal, wo das Ganze thematisch gegliedert ist, nämlich eben im Bereich Strategie, im Unterstrang Strategie. Da bin ich darauf eingegangen und auch ganz intensiv darauf eingegangen, was meiner Meinung nach die entscheidenden Fehler waren. In dieser Phase der Repression, bis zu dieser Phase der Repression, hat das meiner Meinung nach nämlich sehr gut funktioniert. Und was Zirke sagt, ist falsch. Aus meiner Wahrnehmung heraus, hat natürlich seine persönliche Wahrnehmung, aber wenn jemand wirklich geglaubt hat, so naiv, dass eben durch ein, zwei Jahre Aktivismus und Banner und Aktion Defend Europe auf einmal plötzlich die schweigende Mehrheit aufwacht und die Reconquista als magischer, jäher Prozess stattfindet, so insinuiert er das nämlich, dann war er in keiner einzigen EB-Schulung und hat dazu eigentlich auch einen, muss ich leider sagen, einen relativ geringen IQ und nie aufgepasst bei all den strategischen Überlegungen, die sich in der EB gemacht wurden. Die Gefahr der Gamification, oder das Problem der Gamification, das circa ansprach, dass es eben kein großes strategisches Konzept gab, sondern die Ortsgruppen einfach nur wachsen wollten. Teilweise ist es auch normal und auch gut, dass es einen internen Wettbewerb gibt, dass man sagt, ja, noch ein Aktivist mehr, noch eine Aktion mehr, aber auch das ist falsch. Es gab und gibt immer eine größere und gröbere strategische Überlegung. Und wenn man vor allem die IB vergleicht mit anderen Akteuren des rechten Lagers, ja, Partei, aber auch viele andere Bereiche, dann ist sie meiner Meinung nach sogar der Platz, und daher ist die Kritik von Zirke auch so verfehlt, wo am meisten über diese Strategie und Langzeitstrategie nachgedacht wird. Es ist auch kein Wunder, dass ich jetzt dieses Buch da geschrieben habe. Das ist ja jetzt nicht nur meine private Überlegung, sondern das sind genau die Debatten, die seit Jahren in der IB gewälzt werden. Nämlich die großen strategischen Fragen werden da gewälzt. Jetzt kann man sagen, das ist hochtrabend, das bringt alles nichts, führt zu nichts, mag sein, aber vorzuwerfen, dass in der IB keine Debatte und keinen Gedanken über diese langfristige Strategie gab, das ist falsch. Es kann vielleicht eher sein, dass es einzelne Leute auch gar nicht so interessiert hat. Auch möglich, nicht jeder muss sich mit diesen Fragen beschäftigen. Also die Behauptung, dass gedacht wurde, jetzt brechen wir durch, dass Luftschlösser aufgebaut wurden, das ist falsch. Die schweigende Mehrheit ist nach wie vor ein legitimer Begriff. Warum? Weil sie existent ist, wenn man sich Umfragewerte ansieht. Aber, und das war immer genau das K-Wert in der IB, diese schweigende Mehrheit wacht nicht auf, sondern sie muss organisiert werden, sie muss konzentriert werden. Es geht um die Sammlung des harten Kerns an Idealisten. Und genau daher kommt ja auch, und ich war ja bei der Genese auch dabei, bei dieser Bewegung, die Idee von 1%, eine genuin identitäre Idee, nichts, was jetzt gegen die Strategie der IB gegründet wurde, sondern etwas, was aus der identitären Strategie heraus, aus der Regime-Change-Literatur heraus gegründet wurde, der Gedanke, eine kritische Masse zu sammeln, die dann eine breitere Masse an Sympathisantenumfeld organisieren und in großen Kampagnen mobilisieren kann. Zur jetzigen Lage der IB, darauf will ich jetzt hier nicht eingehen. Das ist dauert zu lange, da müsste ich wieder mal eine Audioanalyse machen. Ich habe das aber auch sehr gut zusammengefasst. Also gut, das müsst ihr beurteilen, aber für mich abschließend zusammengefasst in diesen Audioanalysen, was ist los mit der EB. Falls es euch interessiert, mache ich wieder mal einen Podcast zum Thema. Ist auch ein bisschen her schon seit meiner letzten strategischen Rundschau. Hervorzuheben, positiv hervorzuheben, ist auch, dass hier sowohl Stein als auch Kaiser klar sagen, dass man hier keinen schwarzen Peter zuschieben kann. Das Ganze sehr nüchtern und sachlich beurteilt. Ich bin aber auch ein bisschen bei Kaiser, wenn er sagt, dass die Partei das Vorfeld aufgefressen hat. Das ist eine Kritik, die ich schon seit sehr langer Zeit bringe. Das ist halt für eine echte metapolitische Wende, außer man ist Parlamentspatriot, auch ein Umfeld oder Vorfeld, wie man möchte, braucht. Das braucht aber auch gute Akteure, das braucht begabte Leute, Managertypen, Idealisten, Leute mit Fähigkeiten. Wenn die aber sofort wegrekrutiert werden von der Partei, aber auch der Gegenöffentlichkeit. Denn Partei und Gegenöffentlichkeit sind die Bereiche, wo man am meisten Geld machen kann und die einer bürgerlichen Existenz am nächsten kommen, muss man einfach so sagen, wie es ist, dann bedeutet das eine qualitative Ausdünnung der Bereiche der Bewegung, aber auch der Theoriebildung der Gegenkultur. Es führt dann dazu, dass sich dort halt Leute sammeln, die nicht gut sind. Das sage ich nicht, dass es jetzt so ist. Es sind ja richtig gute Leute dort, aber das ist die Gefahr, die eintreten könnte. Und dann könnte es sein, dass diese Leute einfach eine Widerstandsattrappe werden, sprich wie so ein Schmuckeremit oder wie so ein Bettler im Islam. Da braucht es ja auch Bettler, damit die Leute ihre Pflicht nachkommen können, den Armen zu geben. Und da gibt es quasi einen aktivistischen Oppositionsattrappenbettler, der hin und wieder so pro forma eine Aktion macht, damit dann das rechte Lager sagen kann, ja, das sind eben die Aktivisten, die sind die Idealisten und wir waschen uns rein, indem wir hin und wieder denen eine Spende schicken oder einen großen, vielleicht auch ausgedruckten Spendescheck geben, zeigen, wir tun was fürs Vorfeld. Aber eigentlich politisch machen wir dann den profansten Parlamentspatriotismus. Das ist die große Gefahr und das ist auch die große Gefahr, die eintritt, wenn eben in Bewegung, gegen Öffentlichkeit, aber vor allem auch Theoriebildung und Gegenkultur keine fähigen Leute mit Visionen da sind, die wie im Stolzmonat, wie in der Mission Defend Europe, etwas sehen, wo nichts ist und mit Wille und mit kühler Überlegung, aber mit heißer Tat etwas umsetzen. Natürlich kann das auch dazu führen, dass man in vielen Aspekten und vielen Projekten scheitert. Aus diesem Scheitern ist aber zu lernen. Und da wurde im Podcast einiges Wichtiges angesprochen. Der letzte kritische Punkt, den ich auch äußern muss, auch wiederum an Zirke, der kriegt jetzt ab von mir, aber er hat das ja auch herausgefordert, betrifft das Gesicht zeigen. Hier liegt Volker, zumindest nach dem, was er sagt und andeutet, meiner Meinung nach auch in einigem falsch. Die Entscheidung zum Schlauchschal, also zurück zur Maske, wurde auch von mir in einem Sezessionsartikel strategisch gerechtfertigt und ist eine Reaktion auf die Repression, aber auf diverse andere Faktoren. Allerdings nichts, was zu einem Fetisch werden soll. Es ist ja auch großartig, dass die junge Tat, die das Ganze natürlich nicht erfunden hat, genauso wenig wie wir, auch die jungen Idealisten anziehen konnte und sammeln konnte über Reaktionen, die dann den nächsten notwendigen Schritt gehen, nämlich die Maske fallen zu lassen. Wenn man Bewegung machen möchte, muss eine kritische Masse Gesicht zeigen und anders kann eine Vernetzung mit dem Umfeld, mit dem rechten Mosaik nicht stattfinden. Die große Gefahr, der andere Fall zeigt eben Patriot Front in Amerika, die zwar eine starke Kohäsionskraft hat, eine starke innere Zusammenhalt, einen beeindruckenden Ausstoß an aktivistischer, aktionistischer Arbeit. Hier haben wir die Gamification, die Zirke anspricht über Banner-Drops etc. pp. Also eine hohe In-Group-Preference und nach dem Political Identity Paradox haben sie eine hohe Bonding-Kraft. Aber wenn sie oder Leute, die aussehen wie sie, dann mit Schlägen und Tritten verjagt werden von einer Trump-Rally und mittlerweile, und ich habe da auch einige Bekannte in Amerika, so eine Art Teststreifen-Boomer, wenn die einhellige Meinung mittlerweile ist, dass sie alle Feds sind, also Federal Agents, dann hat das eben nicht geklappt, Avantgarde zu sein für eine größere Gemeinschaft an Leuten, die einen gar nicht will. Und die einzige Möglichkeit, hier auch emotionale Barrieren und einen gewissen Distanz auch im Habitus zu überwinden, gerade was die eigene Zielgruppe, die Kernzielgruppe, das Volk, auch in seiner Erscheinungsform als Pegida-Boomer betrifft. Wenn man da derartig abgelehnt wird, dann hat man es eben nicht geschafft, eine echte Avantgarde zu sein. Und hier ist die Maske als eine bloße Notwendigkeit, nämlich bezogen auf Repression und Antifa-Outing zu betrachten, nicht aber als ein Fetisch. Es ist also notwendig, gewesen und auch jetzt noch, dass nicht alle Gesicht zeigen, weil der Mehrwert, der das bringt, nicht entspricht dem Schaden durch die Repression. Es war aber notwendig und davon bin ich nach wie vor überzeugt. Darüber kann man gern diskutieren, aber ich habe einen klaren Standpunkt, dass in der Anfangsphase der EB alle und so viel wie möglich Gesicht gezeigt haben. Auch hier aber wurde das Ganze dosiert eingesetzt. Nicht jeder einzelne EB-Aktivist wurde geoutet. Es war notwendig, um diesen Quantensprung, diesen neuen patriotischen Aufbruch, der in der Partei stattgefunden hat, der im Bereich des Stils, der Gegenkultur und Gegenöffentlichkeit stattgefunden hat, auch im schwierigsten Bereich, nämlich im Bereich des Aktivismus umzusetzen. Und das war auch keine gemähte Wiese, keine gemahte Wiesen, wie wir in Österreich sagen. Es ist durchaus eine Rechte denkbar in einem alten Lift-Szenario, in der auch der Aktionismus und der Aktivismus, der Typus eines außerparlamentarischen rechten Aktivisten jenseits von Altrechts und NW und der damit verbundenen Subkultur kaum denkbar ist. Das ist aber anders geworden und es gibt jetzt einen Mitspieler für die rechte Theoriebildung, die rechte Gegenöffentlichkeit und die rechte Partei. Und das ist das aktivistische, neurechte, aktionistische Umfeld, das von der EB geschaffen wurde und das der entscheidende und große Erfolg der identitären Bewegung. Auf das Phänomen anonymer Internetrechter einzugehen, die sich eigentlich weder im Bereich von Gegenöffentlichkeit noch Theoriebildung noch Bewegung stark machen, sondern aus meiner Sicht eher ein Emergenzphänomen einer technischen Entwicklung sind, eben eine Art Hikikomori-Phänomen von rechts. Darauf einzugehen, dazu fehlt mir hier und jetzt der Raum. Ich stimme aber Stein zu, dass das Ganze relativ überbewertet ist und die realen Personen, die in realen Strukturen und Projekten arbeiten, sei es jetzt die Junge Alternative, der Junge Europa Verlag, ein Projekt wie die Gegenuni, der Heimatkurier, das Typus Magazin, all diese Leute belächeln dieses Milieu eher, zumindest dann, wenn dann keine Kameras und Mikrofone mehr auf sie gerichtet sind und man Klartext spricht. Ich tue das auch, allerdings hört mein Belächeln dann auf, wenn daraus wirklich eine echte Bewegung, ein Wille zur Form entsteht, sei es auch nur ein Magazin oder ein Blog, der wirklich Debatten anstößt, irgendeine Aktionsgruppe, die über Reconquista Germanica herauskommt, dann bin ich jederzeit bereit, das ernsthaft zu analysieren und auch ernst zu nehmen. So, das war meine Antwort. Ich hoffe, ich bin damit auch niemandem auf den Schlips getreten. Für, wie hat das Stein geschrieben beim Podcast, nichts für Leute mit schwachen Nerven, sehe ich genauso. War spannend, das anzuhören. Hört es euch an, folgt sowohl von rechts gelesen als auch der Lagebesprechung. Kauft die Bücher von Jung Europa und jetzt auch vom Eukos Verlag und von der Kehre. Unterstützt das rechte Um- und Vorfeld, insbesondere wenn ihr das Privileg habt, als Rechter politisch arbeiten zu können und dafür auch einen relativ gesicherten, regelmäßigen Lohn, vielleicht sogar Geld vom Staat zu bekommen. Ein Wink mit dem Zaunfall an alle Parlamentarier und deren Mitarbeiter. Aber lasst euch auch nicht runterziehen. Wir haben Großes geleistet, wir meine ich uns alle, die das geschafft haben, was eigentlich niemand erwartet hätte und worauf das gesamte System der Bundesrepublik getrimmt war, nämlich keine authentisch neue rechte Kraft groß werden zu lassen im metapolitischen Niemandsland zwischen CDU und einem Szenesumpf. Und genau das haben wir geschafft, das ist jetzt da, das ist nicht mehr klein zu kriegen und das hat, und davor haben sie auch so gigantische Angst, im Unterschied zu letztgenannten, ein numerisches Potenzial, das in die 30-40% geht und im Unterschied zu erstgenannten, also der CDU, wirklich den Keim der Veränderung für die Bundesrepublik, für Deutschland und damit auch Europas in sich. Also, die Lage ist gut, aber natürlich könnte sie viel, viel besser sein und ich bin schon sehr gespannt auf weitere Debatten, auch Denkanstöße, vielleicht sogar Reaktionen. Bin gerne auch mal bereit, in eine Lagebesprechung oder von rechts gelesen zu kommen oder vielleicht sogar mal Kaiser, Stein oder Zirke einzuladen und freue mich auf Widersprüche, Zusprüche, Reaktionen und Kritik auf diese Audioanalyse. Danke fürs Anhören und bis zum nächsten Mal.